Herzlich willkommen zur Audioeinführung für die Oper Der Freischütz von Karl Maria von Weber am Staatstheater Meiningen. Mein Name ist Matthias Heilmann, Dramaturg der Neuinszenierung von Philipp Krenn unter der musikalischen Leitung von Kenz Louis. Die zwischen 1817 und 1820 entstandene Oper Der Freischütz ist fraglos ein Schlüsselwerk in der Operngeschichte des frühen 19. Jahrhunderts. Das liegt in erster Linie an dem damals neuartigen, die Ära der Wiener Klassik hinter sich lassenden Musikstil mit einem steten Wechsel aus Musiknummern und gesprochenen Texten. Das faszinierte das Publikum von Anfang an, genauso wie darüber hinaus die Grundatmosphäre der Oper, die in einer Dorf- und Jägergemeinschaft spielt. Endlich konnte damals die deutsche Oper der französischen und italienischen Konkurrenz ein gleichwertiges Werk entgegengesetzt werden. Das deutsche Singspiel, in dem anstelle von Rezitativen Sprechszenen zwischen den Musiknummern eingeführt werden, um den Charakter der Figuren und ihre Motivation auszubauen, gab es zwar auch in ähnlicher Form in Frankreich, wurde aber von Weber zu einer neuen Blüte in Deutschland etabliert. Die Uraufführung am 18. Juni 1821 in Berlin, nicht zufällig der 6. Jahrestag der Schlacht von Waterloo mit dem endgültigen Sieg über Napoleon, war ein Triumph. Und bis heute hat der Freischütz nichts von seiner Popularität eingebüßt. Dabei waren die Voraussetzungen für Weber nicht einfach, was auch an der längeren Entstehungszeit von 3 Jahren zu sehen ist. Immer wieder gab es Kontroversen zwischen Weber und seinem Librettisten Johann Friedrich Kind. Den Stoff haben beide einem Gespensterbuch entnommen, das etwa 10 Jahre vor der Uraufführung im Jahre 1810 erschien. Das extrem erfolgreiche und damals viel gelesene Gespensterbuch beinhaltet die Freischütz-Novelle von August Apel, die bereits alle wesentlichen Motive und Handlungsstränge der späteren Oper enthält. Weber begeisterte die Novelle, die eine psychologische Studie über einen hin- und hergeworfenen Menschen schildert, der aus Verzweiflung an der Vernunft erstickt und sich deshalb dem Dämonischen zuwendet. Kind interessierte mehr eine religiöse Konfrontation zwischen Himmel und Hölle. Er führte einen rettenden Eremiten ganz am Ende ein. Damit erklärte sich Weber zwar einverstanden, er bestand aber auf die Streichung einer Eingangsszene, die einen Besuch Agathes beim Eremiten zeigt. Dass Weber diesen Teil nicht komponierte, nahm Kind ihm sehr übel. Im Grunde folgt Webers Musik in vielem mehr den Schwerpunkten der Apel-Novelle als den Tendenzen von Kinds Textbuch. Auch die Sänger griffen in den Entstehungsprozess ein, damals leider oft üblich. Die Darstellerin des Ähnchens in der Uraufführung fühlte sich im 3. Akt unterrepräsentiert. So musste Weber die Arie »Einst träumte meiner seligen Base« wenige Tage vor der Premiere nachkomponieren. Unsere Meininger Fassung verzichtet auf diesen Nachtrag. Die Handlung spielt in einem kleinen Dorf, in dem eine Jägergemeinschaft ihre alten Rituale pflegt. Um Förster Kuno zu beerben und seine Tochter Agathe heiraten zu können, muss der junge Jäger Max einen Probeschuss bestehen. Doch Leistungsdruck und Versagensangst führen dazu, dass der sonst so treffsichere Max die letzten Tage vor der Hochzeit nur noch daneben zielt. Bei einem Wettschießen, ausgerechnet gegen seinen Rivalen Kaspar, versagt er kläglich und wird von der Menge übel verspottet. Kaspar hatte einst auch um Agathe geworben, wurde aber von ihr abgewiesen. Weil Max Lebensglück von einem einzigen Schuss abhängt, wird er empfänglich für Einflüsterungen. Mit Samiel, einer mit höheren Mächten im Bunde stehenden Figur, geht er einen teuflischen Pakt ein. Gemeinsam mit Kaspar soll er in nächtlicher Stunde in der Wolfsschlucht 7 magische Freikugeln gießen, die angeblich niemals ihr Ziel verfehlen. Doch nur 6 der Kugeln gehören dem Schützen. Die 7. lenkt der Teufel selbst. Agathe ist natürlich in großer Sorge um den auf Abwägen geratenen Max. Ihre lebenslustige Verwandte Ähnchen kann sie nicht aufheitern und Max geht dann tatsächlich um Mitternacht in die verrufende Wolfsschlucht, um diese magischen Kugeln zu gießen. Was in der Wolfsschlucht passiert, ob Max seinen Probeschuss besteht und was mit Kaspar und Max Braut Agathe geschieht, davon handelt der 2. Teil der Oper, den wir Ihnen an dieser Stelle nicht verraten wollen. Was die Musik von Weber so erfolgreich macht, kann beispielhaft an Max großer Arie »Nein, länger trage ich nicht die Qualen« erklärt werden. Weber komponiert einen hämmernden Synkopenrhythmus und klopfende Bratschen, aus dem wir sofort heraushören, er wird gejagt. Eine innere Macht hat von ihm Besitz ergriffen und dieser Konflikt wird hörbar gemacht. Die Kontraste erfolgen sehr plötzlich und explosiv. Die Musik enthält viele Farben. Neben viel Dramatik und Expressivität gibt es auch Volkstümliches wie Jäger- und Brautjungfernchöre, die Weber mit einem augenzwinkernden Ironie versieht. Schon die längere Ouvertüre enthält alle zentralen Elemente der Handlung. Die Jägerwelt mit dem Hornmotiv, die dämonischen Kräfte der Samielwelt, die Webers Vorliebe für das Verborgene, Unbewusste und Nebulöse schon deutlich zeigen und Agathes Liebesthema, was etwas Entrücktes, Träumerisches offenbart. In der allseits beliebten Wolfsschlucht, sicherlich die Klimax und ein Höhepunkt der Oper, wird das Furchteinflößende und die Ängste mit Streichertremoli und dumpfen Paukenschlägen sowie Posaunen im Pianissimo, dazu ein grelles Uhui vom Damenchor, eindrucksvoll gestaltet. Effektvoller können Ängste musikalisch nicht gezeichnet werden. Die psychologische Charakterisierung und die Abgründe der Figuren stehen auch in Philipp Krenns Inszenierung im Mittelpunkt. Er zeigt, dass die Tradition der Schützenfeste auch noch in der Gegenwart eine toxische Männlichkeit hervorbringt und nach wie vor überforderte und in sich zerrissene Menschen heraufbeschwört. Max lebt in einem engen, kleinen Dorf, in dem jeder jeden kennt und seine Ungeschicklichkeit und seine Versagensängste, Spott und Demütigung zur Folge haben. Die Schützengesellschaft folgt klaren Regeln. Diese legen fest, man muss gut schießen können und man muss sich behaupten können gegen Rivalen, nach dem Motto, wer der beste Schütze ist, ist auch der beste Mann. Das hat etwas Jägerisches und Männliches und führt zu einer gegenseitigen Aufwiegelei. Das Teuflische, das bei Weber Samiel heißt, hat in der Wolfsschlucht einen längeren Textanteil. In Philipp Krenns Inszenierung wird diese Figur ausgeweitet und größer gemacht. Als allgegenwärtiger Confrancier, dargestellt von der Schauspielerin Nicola Lembach, ersetzt er die längeren Dialogpassagen des Librettisten Johann Friedrich Kind. Als Erzählerin lenkt die Teufelin ähnlich wie Mephisto im Faust das Geschehen. Auch Samiel hat eine teuflische Macht, schafft aber keineswegs nur böse Dinge. Im Gegenteil, ähnlich wie Mephisto im Faust ist er eine Mahnung an uns, auch Traditionen zu hinterfragen. Im Grunde steht Samiel auf der Seite der Liebenden und warnt Agathe vor den katastrophalen Folgen, die der Probeschuss mit sich bringen kann. Imposant ist auch Walter Schützes großes Bühnenbild auf der Drehbühne, die ein Dorf in der Gegenwart mit vielen Details zeigt und den ewigen, unveränderlichen Kreislauf der Dorfgemeinschaft symbolisiert. Er gestaltet dazu eine Art Wimmelbildatmosphäre in einem Milieu mit Jahrmarktelementen wie Schießbude und Hau den Lukas, aber auch mit Glockenturm, Bildstockkapelle und Bushaltestelle. Die angedeuteten Häuser sind auf einer Hügelkuppe unter einem kargen Baum so angeordnet, als ob die Dorfbewohner unter einer schweren Last zu ächzen haben. Was verbirgt sich hinter diesem Dorf, in der die Erinnerung an alte Rituale das Denken und Handeln bestimmt? Was sind das für Menschen, die in längst überholten Gebräuchen Halt suchen und dabei die Grenze zwischen Realität und Surrealität nicht mehr erkennen? Diesen Fragen geht Regisseur Philipp Krenn nach und dazu wünschen wir Ihnen viel Vergnügen.